Wenn Menschen an Gott denken, schwanken sie oft zwischen zwei Bildern, einem fernen, erhabenen Herrscher und einem nahen, tröstenden Begleiter. Die Psalmen 22 bis 24 verbinden diese scheinbaren Gegensätze in einer durchgehenden Offenbarung. Der leidende Messias, der sein Leben gibt, ist derselbe auferstandene Hirte, der sich um eine konkrete Herde kümmert, und derselbe kommende König, der die Erde in Besitz nimmt. Wer diese Linie erkennt, entdeckt, dass die bekannten Worte aus Psalm 23 weit mehr sind als Trost in schweren Zeiten, sie sind eine Einladung, im Alltag von einem lebendigen, gegenwärtigen Christus pastoriert zu werden und mit Hoffnung auf seine Wiederkunft zu leben. Christus, der auferstandene Hirte, der uns innerlich führt und nährt. Wenn der Psalmist bekennt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, spricht er von dem Gott, vor dessen Angesicht Abraham in 1. Mose Kapitel 17 Vers 3 niederfällt und vor dessen Herrlichkeit kein Mensch bestehen kann. Derselbe Gott, den niemand sehen und leben kann, beugt sich so tief herab, dass er sich als Hirte eines einzelnen Menschen vorstellt. Der Abstand bleibt real, er ist der Heilige, wir sind Staub. Und doch legt die Schrift die Linien so zusammen, dass wir erkennen, dieser Herr ist niemand anders als der Christus, der Mensch wurde, für unsere Sünden starb, auferstand und nun als lebensspendender Geist nahe kommt. In 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 heißt es, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der ferne Gott hat sich nicht kleiner gemacht, aber zugänglicher, er hat nicht aufgehört, Licht zu sein, aber er ist Licht geworden, das unser Inneres erhellen kann, ohne uns zu vernichten. Psalm 23 macht deutlich, dass dieser Hirte derjenige ist, der Mensch wurde, für uns starb, um uns zu erlösen und unsere Sünden abzuwaschen, und der in die Auferstehung einging, um ein lebengebender Geist zu werden, damit wir regeneriert werden. Als ein solcher kann er unsere Natur verändern. Weil er diese drei Schritte getan hat, 1. Menschwerdung, 2. Kreuzigung zur Erlösung und 3. Auferstehung zur Regeneration, ist er vollkommen qualifiziert, ausgerüstet und geeignet, unser Hirte zu sein. Vor ihm standen wir wie Schlangen und Skorpione, verstrickt in Feindschaft gegen Gott, gebunden an unsere eigene Natur. Als der gute Hirte geht Christus nicht nur vor uns her, er kommt in uns hinein. Er nimmt unsere Schuld hinweg, bricht die Macht der Sünde und schenkt neues Leben, das von innen her verändert. In seiner Auferstehung ist er das immer frische Auenland unseres inneren Menschen, die grüne Wirklichkeit, aus der wir Nahrung empfangen, und der Geist ist uns wie stille Wasser, an denen unsere Seele zur Ruhe kommt. Wo dieser Christus als Wort, als Brot des Lebens und als innerer Geist Raum gewinnt, bleibt es nicht bei religiösem Trost. Er füllt echten Mangel aus, ordnet unser inneres Chaos, schenkt in der Unruhe seiner Gegenwart ein leises, tragfähiges Ja. In dieser Nähe des Hirten lernt ein Herz, das früher vor Gott fliehen musste, in Gott zu wohnen, heute im Verborgenen des Geistes, morgen offen vor seinem Angesicht. Die Schrift zeigt, wie Gott Schritt um Schritt unsere Distanz in eine vertraute Gemeinschaft verwandelt. In Johannes 1,18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Der, der im Schoß des Vaters ruht, kennt den Weg in unser Inneres und zurück in das Herz Gottes. Als Hirte ruft er uns beim Namen, verbindet Menschen aus Juden und Nationen zu einer Herde und setzt uns hinein in die Gemeinde, in der seine Stimme hörbar und sein Weiden erfahrbar wird. In diesem gemeinsamen Leben wird die unsichtbare Hirtenliebe sichtbar, in Zuspruch, Korrektur, gegenseitiger Fürsorge, im Hören auf das Wort und im stillen Wirken des Geistes. Was einst unnahbar war, wird im Alltag greifbar, nicht als Verlust der Ehrfurcht, sondern als tiefere Ehrfurcht vor der Gnade, die sich so klein macht. Diese Erfahrung des Hirten bleibt nicht bei den hellen Seiten des Lebens stehen. Psalm 23 verschweigt weder Bedrohung noch Not, er stellt sie in dieselbe Gegenwart, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Der auferstandene Christus verlässt uns nicht, wenn das Licht schwindet, sondern offenbart gerade dann die stille Stärke seiner Gegenwart in unserem Geist. Es ist eine große Umgestaltung, wenn ein Mensch lernt, mitten in der Angst an diesem Du bist bei mir festzuhalten. Der ferne Himmel wird zum inneren Trost, das heilige Feuer Gottes verbrennt nicht mehr den Sünder, sondern die Fesseln der Sünde. In dieser Nähe reift Vertrauen, nicht nur, dass Gott etwas für uns tut, sondern dass er selbst unser Teil ist. Wer so den Hirten kennenlernt, beginnt zu ahnen, dass sein tägliches, verborgenes Hören auf den Geist schon ein Vorgeschmack der Ewigkeit ist, ein leiser Weg in eine unzerstörbare Beziehung, in der Gott nicht weniger Gott, wir aber mehr seine Schafe werden. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Wenn der heilige Gott im auferstandenen Christus zum Hirten wird, ist unser Alltag nicht mehr ein Versuch, aus eigener Kraft zu ihm aufzusteigen, sondern ein Raum, in dem er als Geist in uns lebt, nährt und ordnet. Jede innere Regung kann zur stillen Begegnung mit dem werden, der uns kennt, ruft und trägt, bis wir in seiner Nähe zu Hause sind. Auf den Pfaden der Gerechtigkeit, die Hirtenhand in unserem Wachstum. Christliche Erfahrung beginnt oft wie ein Frühling, wir staunen, dass wir geliebt, vergeben und angenommen sind und genießen den Herrn vor allem als den, der unsere Bedürfnisse stillt. Psalm 23 bleibt jedoch nicht bei grünen Auen und stillen Wassern stehen. Es heißt weiter, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die Seele, denken, fühlen, wollen, wird nicht nur beruhigt, sondern neu belebt, erneuert, verwandelt. Der Hirte belässt uns nicht in einem kindlichen Zustand des bloßen Empfangens, er führt auf Pfaden der Gerechtigkeit. Diese Pfade sind keine abstrakten Regeln, sondern Christus selbst als unser geliebter Weg. Sein Charakter, wie er im Evangelium aufleuchtet, wird zur stillen Norm, Sanftmut, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Bereitschaft zum Dienst, Bereitschaft, Unrecht zu tragen, ohne bitter zu werden. Psalm 23, 3 sagt, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dies ist die zweite Stufe der Erweckung und Umwandlung auf den Pfaden der Gerechtigkeit. Dass er unsere Seele erquickt, bedeutet, dass er uns neu belebt. Dieses Erquicken schließt auch Erneuerung und Umwandlung ein. So wird das Hirtenwerk konkret. Römer 8:4 beschreibt, was sich in der Tiefe vollzieht, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Der Geist des auferstandenen Christus erinnert, korrigiert, ermutigt, warnt, nicht als harter Antreiber, sondern als innerer Stab, der uns zur rechten Spur zurücklenkt. Auf einmal bekommen scheinbar nebensächliche Bereiche Gewicht, wie wir sprechen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir uns kleiden, wie wir in Beziehungen Grenzen achten. Der Hirte überfordert nicht, er führt Schritt für Schritt. Doch er ist ernst damit, dass unser äußeres Leben die innere Gnade widerspiegelt. Wer sich von ihm führen lässt, erlebt, wie aus spontanen Eingebungen des Fleisches allmählich ein geregelter, ruhiger Wandel im Geist wird, nicht perfekt, aber getragen von einem neuen inneren Maßstab, der nicht von außen aufgedrückt ist, sondern von innen zieht. Diese Leitung durch den Geist bleibt keine glatte Straße. Der Psalm rechnet mit Tälern, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wachstum im Leben führt unweigerlich durch dunkle Abschnitte, Zeiten, in denen Gottes Hand schwer scheint, in denen Beziehungen zerbrechen, Krankheit anklopft oder innere Leere jede Gewissheit in Frage stellt. Gerade dort zeigt sich, dass der Hirte nicht nur Wegweiser, sondern Begleiter ist. Sein Stecken schützt vor Angriffen, sein Stab tröstet, wo die Orientierung fehlt. Manchmal verändert sich die äußere Situation weniger, als wir erhoffen, aber das, was wir im Inneren erfahren, wird tiefer, eine Ruhe, die nicht von Umständen abhängt, ein Vertrauen, das durch Tränen gegangen ist, ein Gehorsam, der nicht aus Begeisterung, sondern aus Treue lebt. Am Ende solcher Wege steht nicht der Stolz auf bestandene Prüfungen, sondern ein stilles Staunen über die Geduld Christi. Der Hirte hat uns durchgetragen, ohne uns zu zerbrechen, er hat uns geformt, ohne uns zu entmutigen. In diesem Prozess wächst eine neue Freiheit, wir müssen nicht mehr unsere eigene Gerechtigkeit hervorbringen, sondern dürfen lernen, im Geist zu gehen und die Frucht, die er hervorbringt, anzunehmen. Die Täler werden nicht romantisiert, aber sie verlieren ihren Schrecken, weil der, der uns hindurchführt, derselbe ist, der vor uns hergeht. So erwächst mitten im Alltag eine leise Zuversicht, die Wege, auf denen der Hirte unsere Seele führt, sind nicht zufällig, sie gehören zu seinem Namen, zu seiner Ehre und am Ende auch zu unserer Reife. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn Christus als Hirte unsere Seele auf Pfaden der Gerechtigkeit führt, gewinnt der Alltag Tiefe, Entscheidungen, Beziehungen und sogar dunkle Täler werden zu Orten, an denen der Geist leise, aber bestimmt formt, tröstet und korrigiert, sodass aus einem bloßen Empfangen des Trostes ein wachsendes, gereiftes Vertrauen entsteht, das in ihm verwurzelt bleibt. Vom Tisch im Kampf bis zur ewigen Wohnung, der Hirte als König. Psalm 23 endet überraschend nicht im Tal, sondern am Tisch, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Das Bild verschiebt sich, aus dem einsamen Wanderer im Schatten wird ein Gast an einem königlichen Mahl, mitten im Spannungsfeld der Feinde. Der auferstandene Christus führt nicht nur hindurch, er deckt auch zu, nicht die Realität des Kampfes, wohl aber unser Erleben. Der Tisch ist keine Flucht aus der Welt, sondern ein anderer Blickwinkel mitten in ihr. Hier wird erfahrbar, dass der Sohn selbst unsere Speise ist, der Geist wie ein Salböl der Freude über uns ausgegossen ist und der Vater uns einen Becher reicht, der überläuft vor Gnade. Der Tisch des Herrn im Gemeindeleben ist eine konkrete Vorwegnahme dieses Bildes, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wo der Herr uns so bewirtet, gewinnt unser Ringen einen neuen Horizont. Jetzt kommen wir zur vierten Stufe des tieferen und höheren Genusses des auferstandenen Christus. Der Herr bereitet vor uns einen Tisch, ein Festmahl, angesichts unserer Widersacher. Der Tisch des Herrn ist ein Festmahl. An jedem Tag des Herrn, wenn wir zu seinem Tisch kommen, um dieses Festmahl zu genießen, geschieht dies stets angesichts unserer Widersacher. Dieser Horizont öffnet sich noch weiter, wenn der Blick von Psalm 23 zu Psalm 24 wandert. Der Hirte, der die einzelne Seele führt, ist derselbe, der als König der Herrlichkeit an die Tore der Welt klopft. Dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen, der uns persönlich nährt, beansprucht das Ganze. Der König, der kommt, ist ein kämpfender König, wer ist dieser König der Herrlichkeit, der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Er wird sein Reich sichtbar aufrichten, die zersplitterte Geschichte bündeln und Gottes Königreich offenbaren, das schon jetzt im Verborgenen in der Gemeinde gegenwärtig ist. 1. Timotheus 3,15 beschreibt dieses heute so, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wo der Hirte uns als Hausgenossen Gottes sammelt, formt er zugleich eine Gemeinschaft, die Trägerin der Wahrheit ist und die Herrschaft des kommenden Königs ankündigt. Die Verbindung von Tisch und Königreich ist nicht zufällig. Was wir heute am Tisch des Herrn genießen, bereitet uns vor auf das Mitregieren mit Christus im kommenden Zeitalter. Wer lernt, unter seinen Augen zu leben, sich von ihm salben zu lassen und aus seinem überfließenden Becher zu trinken, wird innerlich fähig, mit ihm zu herrschen, ohne hart zu werden. Das kommende Königreich des Sohnes der Liebe Gottes umfasst das gegenwärtige Zeitalter mit der Gemeinde, das kommende Zeitalter des tausendjährigen Reiches und die ewige Vollendung im neuen Jerusalem. Schon jetzt wachsen wir in eine Lebensform hinein, die zu dieser Zukunft passt, ein Leben, das im Haus des Herrn verwurzelt ist, das seine Güte kennt und seine Herrlichkeit erwartet. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für lange Tage, dieser Satz spannt den Bogen vom heutigen Glaubensweg bis zur ewigen Wohnung. Wer den auferstandenen Christus so gleichzeitig als Hirten und als König erfährt, lebt in einer heilsamen Spannung. Auf der einen Seite bleibt die persönliche Nähe, er kennt die eigenen Kämpfe, Tränen, Enttäuschungen und deckt einen Tisch genau dort, wo die Feinde noch sichtbar sind. Auf der anderen Seite wächst die Hoffnung auf seine Herrschaft, die einmal alles Unrecht zurechtrücken und alle Tränen abwischen wird. Zwischen diesen Polen entfaltet sich ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Christsein, weder verträumter Rückzug noch zynische Anpassung, sondern ein Leben, das am Tisch des Herrn gestärkt wird, um in dieser Welt treu zu stehen. In jeder Feier des Mahles, in jedem gemeinsamen Gebet, in jedem unscheinbaren Dienst im Haus Gottes leuchtet etwas auf von der kommenden Herrlichkeit. Diese Vorahnung trägt durch die Gegenwart, der Hirte, der uns heute nährt, ist der König, der morgen sichtbar herrschen wird, und in seiner Hand sind Kampf und Ruhe, Gegenwart und Zukunft, Träne und Jubel aufgehoben. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für lange Tage. Wenn Christus uns heute als Hirte an seinen Tisch ruft und im Haus Gottes sammeln lässt, dann steht jedes verborgene Mal inmitten von Kämpfen unter einem weiten Horizont. Wir leben von der überströmenden Gnade des Sohnes, der Salbung des Geistes und der Treue des Vaters und werden darin unmerklich vorbereitet, den König der Herrlichkeit zu begrüßen und mit ihm in seinem Reich zu stehen. Herr Jesus Christus, guter Hirte und König der Herrlichkeit, danke für deine Menschwerdung, deinen Tod und deine Auferstehung, durch die du so nah gekommen bist und uns in deine Herde aufgenommen hast. Du kennst die Täler und Kämpfe, durch die wir gehen, und dennoch bereitest du uns einen Tisch und salbst unser Haupt mit Öl, damit unsere Herzen nicht verzagen. Lass deine Güte und Freundlichkeit uns durch alle Tage tragen, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht als den König sehen, der die Tore der Erde durchschreitet. Stärke in uns die Gewissheit, dass deine Gegenwart in uns heute die Vorfreude auf dein kommendes Reich ist und dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Fülle unsere inneren Räume mit deinem Frieden, damit wir inmitten dieser Welt als Menschen leben, die von dir genährt, bewahrt und auf deine Ankunft ausgerichtet sind. Amen.